Radio Sai, Deutschland.
Om Sai Ram, liebe Hörerinnen und Hörer. Ein herzliches Willkommen beim Hörfunkprogramm von Radio Sai Global Harmony Deutschland. In der Reihe Lesungen setzen wir die Serie Satya Sai Baba, sein Leben, Satyam Shivam Sundaram von Professor Kasturi mit Band 2 fort. Sie hören heute in der ersten Folge Auszüge dieses Werkes. Diese Sendung legen wir in Liebe und Dankbarkeit Bhagavan Sri Satya Sai Baba zu Füßen. Im ersten Band berichtet Professor Kasturi Ereignisse von der Geburt, der Kindheit und Schulzeit von Sri Satya Sai Baba. Er schildert Begebenheiten, die sich auf den vielen Reisen, die Bhagavan in den frühen Jahren im ganzen Lande unternahm, ergaben und von den zahlreichen Ansprachen, die Bhagavan vor der Dorfbevölkerung und in den Städten und an heiligen Orten hielt. Einer der Marksteine, die Sri Satya Sai Baba in den frühen Jahren setzte, war der 23. Mai 1940. An diesem Tag erklärte er sich den Menschen um ihn herum als der wiedererschienene Sai Baba von Shirdi. Er sei gekommen, um die Menschheit vor dem Untergang zu bewahren. Er bestimmte den Donnerstag als Guru-Tag, zur Anbetung des Guru, des Lehrers. Ein weiterer Markstein ist der 20. Oktober desselben Jahres. An diesem Tag erfuhren sie die volle Offenbarung seiner Mission hier auf Erden.
Meine Anhänger verlangen nach mir. Meine Aufgabe, für die ich gekommen bin, liegt noch vor mir. Jetzt fange ich damit an. Die Illusion ist nun verschwunden. Ich bin nicht mehr der Eure. Ich bin Sai Baba.
Und er lehrte sie dem Bhajan Manasa Bhajari Guru Charanam, den ersten der unzähligen, die danach folgten und in der ganzen Welt gesungen werden. Der Brief vom 25. Mai 1947 an seinen Bruder Sesha Marachu war ebenfalls solch ein Markstein. Lasst uns Auszüge aus diesem Brief hören.
Ich habe mir eine Aufgabe gestellt, für die ganze Menschheit zu sorgen und allen ein Leben in Glückseligkeit zu sichern. Ich habe ein Gelübde getan, alle, die vom rechten Pfad abgeirrt sind, wieder zum Guten zurückzuführen und sie zu retten. Ich bin einer Arbeit verpflichtet, die ich liebe, den Armen das Leid zu nehmen und ihnen zu gewähren, was ihnen fehlt. Ich habe einen Grund, stolz zu sein, weil ich alle, die mich anbeten und verehren, wirklich bewahre. Ich habe meine eigene Definition von Ergebenheit. Ich erwarte von meinen Anhängern, dass sie Freude und Leid, Gewinn und Verlust mit gleicher Fassung tragen. Das bedeutet, ich werde niemals die im Stich lassen, die sich mir verschreiben. Und weiter heißt es, ich gehöre an keinen Ort. Ich bin an keinen Namen gebunden. Ich gehe dahin, wohin man mich holt. Das ist mein allererstes Versprechen. Ich handle und bewege mich nur zum Wohl der Menschheit. Niemand kann meine Größe begreifen.
Seit diesem Tag ist Sri Satya Sai Baba als der große Lehrer der Menschheit hervorgetreten. Bei vielen Reisen im ganzen Land und zahlreichen Ansprachen ließ er dies erkennen. So wie alle Verkörperungen des Göttlichen, die wieder Aufrichtung von Dharma als Ziel hatten, ist Bhagavan Sri Satya Sai Baba auch für diese Aufgabe erschienen. Hören wir nun der Lesung von Malte Friedrich zu. Wir bereisen mit Bhagavan das Land und lauschen seinen Ausführungen in den Ansprachen, die er hielt.
Wie im ersten Band dieses Buches beschrieben, kehrte Baba am 3. Juli 1961 von Badrinath zurück. Über diese Reise sagt er zu einer Versammlung in Bukapatnam nahe beim Nilayam: »Wir haben Tausende von alten und gebrechlichen Männern und Frauen gesehen, neben Jüngeren und Kräftigeren, die sich von Hunger und Kälte, Sturm und Regen und gefährlichen Erdrutschen nicht abhalten ließen, die Straßen entlang zu wandern, ungeachtet der Entfernungen und Kosten, um schließlich einen Blick auf das Abbild Narayanas werfen zu können. In Ayodhya konnte ich sehen und spüren, wie fast alle Leute dort im Stillen fortwährend den Namen Ramas rezitierten. Oft fragt man mich, wo in diesem eisernen Zeitalter Dharma, die rechte Lebensführung, geblieben sei. Dort in den Herzen dieser Tausenden steht es noch in schönster Blüte, ist meine Antwort. Baba fuhr am Monatsende nach Mysore, denn seine Verehrer dort hatten sich seine Gegenwart an Guru Purnima gewünscht, dem Vollmondfest, das der Verehrung des persönlichen spirituellen Führers gewidmet ist. An jenem Abend erinnerte er eine Zuhörerschaft von 20.000 daran, dass Mysore wegen seiner Sandelholzdüfte und der musikalischen Kultur seiner Bewohner bekannt ist. Aber ich möchte, dass der Duft von Liebe jede eurer Taten umgibt. Ich möchte, dass Harmonie und Melodie der Musik jeden neuen Gedanken, jede Gefühlsregung, jedes gesprochene Wort durchdringt. Der Guru wird in Indien als Arzt verehrt, der falsche Sichtweise mit der Arznei Jnana, Wissen, kuriert. Er heilt auch andere Krankheiten, die den Geist befallen und die Urteilsbildung trüben, wie die Gelbsucht der Bosheit, die Blutarmut des Neids, das Fieber der Habgier und die Lähmung des Hasses. Ihr müsst einen Guru suchen, der die richtige Diagnose stellen und sowohl die Arznei wie die Diät verschreiben kann. Beides solltet ihr dann sorgfältig und vertrauensvoll befolgen. Wenn ein Mensch als Führer nicht zu finden ist, dann lässt sich der Herr im Inneren durch Gebet dazu bewegen, die Führung zu übernehmen. Das Dasharafest 1961, kurz danach, bleibt aus vielen Gründen in Erinnerung. Am ersten Tag gleich ließ Baba einen Schimmer seiner Glorie erahnen, als er bemerkte: Ihr habt davon gelesen, dass der Herr Draupadi vor der Erniedrigung bewahrte, ebenso Gajendra vor großer Not, Arjuna vor der Niederlage, Ahalya vor der Versteinerung, Dhruva vor der Schande und Prahalada vor der Vernichtung. Ihr wisst aber nichts von zahllosen anderen Gnadenbeweisen. Genauso habe ich in dieser körperlichen Form für jeden Akt der Barmherzigkeit, den ihr kennt, 1000 andere erwiesen, die ihr nicht kennt. Rama war die Verkörperung von Satya und Dharma, Wahrheit und Rechtschaffenheit, Krishna von Shanti und Prema, innerem Frieden und Liebe. Heute nun, da Wendigkeit mehr zählt als Selbstbeherrschung, da die Wissenschaft über Sadhana, spirituelle Übung, lacht, da Furcht und Hass das menschliche Herz verfinstern, bin ich gekommen und verkörpere alle vier. Ich habe mir Beschränkungen solcher Art auferlegt, dass es euch möglich ist, mit mir in Berührung zu kommen, euch zum Segen. Ich lasse solche Kräfte in Erscheinung treten, die mir helfen, euch die zugedachten Wohltaten nach eurem Verdienst zufließen zu lassen. In einer kurzen Zeitspanne, innerhalb weniger Jahre, die ihr an den Fingern einer Hand abzählen könnt, werdet ihr hier aus aller Welt die Leidenden, die Hoffnungsvollen und die Suchenden antreffen. Für ihre große Zahl wird nur der Himmel als Dach ausreichen. An einem anderen Tag, dem 21. Oktober, verkündete er, dass seine eigentliche Aufgabe, Dharma wieder aufzurichten, in der Tat nun begonnen hat. Bisher befand sich alles noch in Vorbereitung. Von jetzt an wird die Arbeit ohne Unterbrechung und Verzögerung fortschreiten. Es liegt jetzt bei euch, euch diesem Feldzug zur Befreiung des Menschen von der Unwissenheit anzuschließen. In keinem früheren Zeitalter hat es für die Menschen so klare und unzweideutige Hinweise auf das Erscheinen des Avatars, der göttlichen Verkörperung, gegeben wie heute. Nach den Geburtstagsfeierlichkeiten fuhr Baba in das Dorf Rapale im Bezirk Guntur, um ein Marmorbild seiner früheren Inkarnation dort im Tempel einzuweihen. Baba hatte solche Abbilder bereits früher an einigen Orten aufgestellt. In Madras hatte er im Alter von 22 den Tempel in Guindi eingesegnet. Der Verehrer, der ihn erbaut hatte, wusch seine Füße und erbat einen Fußabdruck auf seinem Stück Seide mit Sandelholzpaste. Baba erwiderte: »Ich werde euch den Fußabdruck von Sai Baba, meinem vorigen Körper, geben.« Und siehe da, der Abdruck, den seine feinen, zarten Füße auf der Seide hinterließen, war fast doppelt so groß wie Babas eigener Fußabdruck und eindeutig der eines Mannes über 60. Das Seidentuch mit dem Sandelholzaufdruck, mit dem er so wunderbar bewies, dass er derselbe wiedererschienene Baba ist, kann im Schrein von Guindi von jedermann betrachtet werden. So war es nicht verwunderlich, dass die Leute von Rapale begeistert waren, als Baba ihnen zusagte, sein Bild in ihrem neu erbauten Tempel einzusegnen und dass Hunderttausende dem Platz zustrebten, um seinen Darshan, Anblick, zu bekommen. Das Bildnis musste man in das Haus schaffen, wo er Wohnung genommen hatte, denn die Straßen zum Tempel waren völlig verstopft. Während des Einweihungsrituals erschuf Baba eine bezaubernde kleine Goldfigur von Sai Baba und setzte sie auf den Kopf der Tempelfigur. Spät in der Nacht, als die Straßen wieder passierbar wurden, brachte man die Figur in den Tempel. Baba stellte die kleine Goldfigur in eine Nische auf den Boden, ließ eine Marmorplatte darüber legen und darauf dann das Tempelbild setzen. So wurde das geheimnisvoll erschaffene Goldbild zum unsichtbaren Kraftquell der Gnade in jenem Tempel, genau wie das Linga, das Shankaracharya im Tempel zu Badrinath anbrachte, dort zum Kraftquell Narayanas wurde. Baba erklärte den Tausenden, die sich als Zuhörer versammelt hatten: »Dieses Abbild ist nur ein Gefäß. Der Inhalt ist Sai Tattva, die göttliche Essenz. Wenn ihr die Essenz in dieses Gefäß gießt, so nennt man es Sai Baba. Gießt ihr es in ein anderes, dann ist es Srinivasa, Shiva, Krishna oder Rama. Ihr sollt nun den Marmor mit Glauben und Verehrung erfüllen und zum Leben erwecken. Nachdem Sai jetzt sein Bild in eurem Dorf hat, nehmt ihn in euer Herz auf den Altar von Prema, Liebe, denn Sai ist Prema Svarupa, verkörperte Liebe. Sai ist kein Tempelbewohner, er wohnt nur im Herzen. In seiner Freundlichkeit und unbegrenzten Liebe drang Baba in die Herzen all der Tausende, die ihn zum Darshan umdrängten. Viele, die damals den Saum seines Seidengewandes berühren konnten, werden es noch viele Jahre in Erinnerung behalten. Dasara 1962. Am 29. September, dem ersten Tag des zehntägigen Festes, erklärte Baba beim Hissen der Prashanti-Fahne im Nilayam: »In Prashanti-Nilayam ist jeder Tag ein Festtag, jeder Augenblick ein heiliger Zeitpunkt. Wie das Sprichwort sagt, Nitya Kalyanam, Pacha Toranam, immerwährende Festlichkeit bringt immer Schmuck mit frischem Grün.« Während dieses Dasara umriss Baba klar und unmissverständlich sein Vorhaben, dass er als Veda Samrakshana, Vitvat Poshana und Dharma Sthapana bezeichnete, Bewahrung der Veden, Förderung der Lehre, Erneuerung der religiösen Lebensführung. Alle drei sind miteinander verknüpft. Die Veden sind die Grundlage für Dharma, die Vidwans sind das Werkzeug. Dharma ist das Allheilmittel für die Krankheit der Menschheit. In der Bhagavad Gita hat Lord Krishna versichert, dass er sich selbst wieder unter den Menschen verkörpern wird, um die Aufgabe des Dharma-Sthapana zu erfüllen. Damals ein Versprechen, heute die Erfüllung. Lasst uns die Augen offen halten und klaren Blickes Zeugen dieser Wiederkunft und ihrer Wunder sein. Baba besuchte 1961 das bedeutendste Shaivaiten-Heiligtum Indiens, Varanasi, und das wichtigste Vaishnava-Heiligtum, Badrinath, um diese Kraftquellen göttlicher Gnade neu zu beleben. Er materialisierte ein einzigartiges Juwel für das Abbild Vishveshwaras und erklärte, es habe die geheimnisvolle Kraft, das Abbild des Herrn mit göttlicher Kraft aufzuladen. In Badrinath zog er unter dem Narayana-Bildnis ein Linga mit Augensymbol hervor. Wie er sagte, war es von niemand Geringerem als Shankaracharya vor 1200 Jahren vom Berg Kailasa dorthin gebracht und feierlich aufgestellt worden. Dieses Linga, das auf Babas Ruf hin zum Vorschein kam, machte Geschichte. Ein Linga, Symbol Shivas, als Mittelpunkt des hochverehrten Vishnu-Tempels, war ein willkommener Hinweis auf die grundsätzliche Übereinstimmung zwischen Anhängern Shivas, Shaivaiten, und Anhängern Vishnus, Vaishnavaiten. Der Überlieferung zufolge wurde das gegenwärtige Narayana-Bildnis in Badrinath von fremder Hand in den Alakananda-Fluss geworfen. Shankaracharya erhielt nach langer und harter Askese zur Belohnung die Offenbarung, dass es im Fluss versenkt war. Er konnte es wieder auffinden und stellte es am gegenwärtigen Platz auf. Die Tempelpriester waren deshalb freudig überrascht, als Baba verkündete, das Linga sei das Originalstück, das von ihm mit geeignetem Ritual und zeremoniellen Waschungen wieder mit spiritueller Kraft geladen werden müsse. Mit heiligem Wasser des Ganges, mit goldenen Bilwa-Blättern und Tummeblüten, die Baba alle in wunderbarer Weise auf der Stelle hervorbrachte. Baba erwähnte, dass dieses Linga eines der fünf Lingas sei, die Shankaracharya von Kailash mitgebracht hatte und in Indien aufstellte, und dies ließ das Wunder noch bedeutender erscheinen. Viele wollten jetzt mehr über diese göttliche Mission Shankaracharyas wissen. Die Baba kannten, hatten keinen Zweifel am einzigartigen Ursprung dieses Linga, das sie während weniger kostbarer Minuten an diesem unvergesslichen Tag sehen durften. Einer, der sich sehr ernsthaft mit der Frage der Echtheit der Lingas beschäftigt hat, ist Shaligrama Srikanta Shastri. Er hatte die klassische Biografie Shankaracharyas studiert und suchte die Herkunft der Lingas zu erforschen, die Shankaracharya in den von ihm gegründeten Klöstern aufgestellt hatte. Dabei erfuhr er im Kloster Sringeri Math in den Bergen im westlichen Mysore, dass die Lingas im Buch Shivarahasya Mahetihasa erwähnt werden. Nach gründlicher Suche konnte Shastri dieses Buch in der Bibliothek eines Veden-Colleges in Varanasi ausfindig machen. Dort heißt es im 16. Kapitel des 9. Teils, dass Lord Shiva Shankara in Kailash empfing und ihn mit den Worten segnete: Du bist dazu ausersehen, in der Welt die wahre Lehre der Veden, das Advaita, Nichtzweiheit, grundlegende Einheit allen Seins, zu verkünden. Verbring 32 Jahre deines irdischen Lebens damit, diesen Glauben zu verbreiten und seine Gegner zu überwinden. Nimm diese 5 Lingas, die ich dir hier überreiche, und bete sie an. Opfere das heilige Bilwa-Blatt und Asche und rezitiere das heilige Om. Vollende glorreich deine 3 Missionsreisen, auf denen du die Finsternis der Dualität vertreibst. Dann stelle diese Lingas vom dreifach heiligen Kailasha, Berg Kailash, die den Glanz der Mondsichel tragen, und Yoga, Disziplin, Bhoga, Sinne, Vara, Gott, Mukti, Erkenntnis der eigenen Wirklichkeit, und Moksha, Befreiung von der Individualität, benannt sind, an heiligen von dir erwählten Orten auf, ehe du deine sterbliche Hülle in Kanchipuram verlässt. So erwies sich also die Geschichte des Linga von Badrinath als richtig. Die Biografie erwähnt, dass eines der Lingas in Nilakanta Kshetra aufgestellt wurde, was uns an Nilakanta Parvata erinnert, die Königin der Himalayas, die hinter Badrinath in reinem Glanz erstrahlt. In Badrinath gibt es einen Tempel, der echte Kedareshwara heißt. Der Legende zufolge entdeckte Vishnu Badri als einen guten Platz für Tapas, spirituelle Übung. Aber da er ihn schon von Shiva und seiner Gefährtin Parvati besetzt vorfand, ersann er eine List, um den Ort in seinen Besitz zu bringen. Er nahm die Gestalt eines Kindes an und begann, laut zu weinen. Da wandte Parvati sich trotz der Einwände Shivas dem verlassenen Kind zu und pflegte es. Einige Tage später, als Shiva und Parvati gerade zum Fluss gegangen waren, nahm das Kind wieder seine wahre Gestalt an. Vishnu bestand darauf, an jenem Ort zu bleiben, und so musste das göttliche Paar eine Wohnstätte viele Meilen entfernt suchen, das heutige Kedarnath. Diese Legende deutet darauf hin, dass das Badri-Heiligtum ursprünglich auf Shiva bezogen war und erst später auf Vishnu bezogen wurde. Das Kailasha-Linga muss sich dort bereits seit den ersten Anfängen befunden haben, sogar schon als das Narayana-Bildnis an diesem heiligen Ort aufgestellt wurde. Zu dieser Vermutung kommen wir bei der Beschäftigung mit der Geschichte des Linga, das Baba als das spirituelle Kernstück von Badri offenbarte. Ob nun als Nilakanta Kshetra oder als Kedaram, jedenfalls wurde der Ort des heutigen Narayana-Tempels von Shankaracharya mit einem Linga geheiligt. So viel ist sicher. Wir können dem nur huldigen und die unergründlichen Tiefen von Babas göttlicher Bewusstheit ehrfürchtig bestaunen, wenn wir uns die Geschichte des Lingas von Badrinath vergegenwärtigen. Im Rahmen derselben Aufgabe, die spirituelle Kraft der großen indischen Heiligtümer zu stärken, besuchte Baba auch das Kashi und Badri Südindiens, nämlich Sri Sailam und Pandharpur. In Sri Sailam sagte er: Dieser Tempel hat Jahr für Jahr Abertausenden von Frommen Trost und Erquickung gespendet, seit Jahrhunderten schon. Shankaracharya ist hier gewesen und hat die Heiligkeit des Ortes und seine Stille genossen und besungen. Er hat hier ein Chakra, symbolisches Rad, aufgestellt, von dem ich euch sagen will, dass er sich in einer kleinen Höhle am Patala Ganga befindet. Er fügte hinzu, die Atmosphäre der heiligen Orte sollte spiritueller werden, das Wesen der Mönche als Hüter dieser Orte bedarf drastischer Besserung. Dies wird durch mich vollzogen werden, als Teil der Erneuerung von rechtem Lebenswandel, Dharma Stapana, der Aufgabe, die zu erfüllen ich gekommen bin. Sri Sailam ist ein Tempel, der über die Jahrhunderte hin Zeuge wurde von inniger Anbetung durch Mystiker wie Akkamaha Devi und Staatsgründer wie Shivaji. Baba entschleierte die tiefere Bedeutung der Namen unter denen der Herr und seine Gefährtin in Sri Sailam angebetet werden. Mallikarjuna und Brahmaramba, auch das war etwas Neues, ein Geschenk Babas an Generationen von Verehrern. Arjuna bedeutet rein, weiß, ohne Fehl. Mallika bezeichnet die fleckenlose, weiße Jasminblüte. Also bedeutet Mallikarjuna Shiva vom schneebedeckten Kailasha-Gipfel, rein, kühl, glanzvoll, überall mit heiliger Asche bedeckt. Er ist auch die duftende Blüte, die die Amba oder Gefährtin herbeizieht, den Shakti-Aspekt, auch Brahmara genannt, die Biene, die unwiderstehlich vom Honig der Gnade angelockt wird. Sie ist die wahre Vertreterin aller glühenden Verehrung. Und Mallikarjuna ist die reinste Form des gnadenreichen Gottes, der aufrichtigen Bitten nachgibt. Am innersten Ort des Heiligtums ließ Baba durch eine bloße Handbewegung goldene Tummeblüten, Leukas linifolia, auf das Mallikarjuna-Bildnis herabregnen. Dies war der zeremonielle Ritus, der die spirituelle Kraft und die Heiligkeit dieses Mittelpunkts der Anbetung um ein Vielfaches vermehrte. Pandharpur und die Heiligtümer von Panduranga und Rukumai sind eng mit der Geschichte der Marathas, Bewohner des Staates Maharashtra, und der Kanadigas, Bewohner des Staates Kanada, verknüpft. Ebenso auch mit der von Millionen anderer. Denn sie haben einer ganzen Reihe von Heiligen, Mystikern und Dichtern zu ihren Eingebungen verholfen, zu ihren ekstatischen Erfahrungen, die dann in berühmten Gesängen ihren Ausdruck fanden. Purandaradas, der große umherziehende Sänger, war ein Heiliger aus Kanada. Tukaram und eine große Schar anderer treuer Diener Gottes kam aus dem Land Maharashtra. Schon als Knabe hatte Baba eine Gruppe von Gefährten im Dorf Puttaparthi um sich geschart. Sie tanzten und besangen die Freude einer Pilgerfahrt nach Pandharpur zum Panduranga, Krishna-Tempel. Er selbst hatte viele beliebte Lieder in Telugu für seine Gefährten geschrieben. Einige davon verherrlichen den Herrn, der Gläubige in Pandharpur segnet, andere erklären den vorgeschriebenen Weg, beschreiben die beschwerliche lange Reise, drücken das Entzücken der Pilger aus, wenn sie aus der Ferne den ersten Blick auf den Tempel werfen. Eine göttliche Bestimmung, eine unbeschreibbare Verwandtschaft zog Baba seit seiner Kindheit nach Pandharpur. Baba besuchte den Tempel zuletzt am 13. Juni 1965, mit einer Anzahl von Anhängern aus Maharashtra. Er stand einige Minuten schweigend vor dem Panduranga-Bild. Dessen Vision hatte er oft denen gewährt, die sich wünschten, ihn in dieser Form zu sehen. Dann begab er sich zum Tempel der Gefährtin Rukumai, der Shakti des Herrn, und aus einer schnellen Erinnerung heraus schuf er einen Hochzeitsschmuck und legte ihn um den Hals der Göttin. Eine Seite aus dem Bhagavatam, der berühmten religiösen Überlieferung, wurde in diesem Augenblick wieder lebendig. Die Wiedererweckung der heiligen Orte, wo sich Millionen treffen und Trost und Frieden finden, ist nur eine der vielen Seiten von Dharmashtapana, der Erneuerung von Dharma. Das Flussdelta des Godavari-Beckens ist auch heute noch die Heimat der klassischen Lehre in Andhra Pradesh, wenn auch die Gelehrten es zunehmend schwerer finden, die Fahne der vedischen Lehre hochzuhalten und die Unbill wirtschaftlicher Not und gesellschaftlicher Isolation zu ertragen. Als seine Anhänger Baba vorschlugen, er möge doch im Zuge seines Besuches im östlichen Godavari-Bezirk auch ein Yaga, vedisches Opferfest, besuchen, erwiderte er, das Yaga könne ebenso gut in Prashanti Nilayam selbst abgehalten werden, und zwar zur Zeit des Dajara-Festes. Denn dann hätten Tausende aus ganz Indien die Freude, daran teilnehmen zu können. Beim Aufbruch aus ihren Dörfern wussten die Gelehrten noch nichts davon, dass ihre Reise Epoche machen sollte, sowohl für ihr eigenes Leben als auch für ihr Land und seine Kultur. denn jeder von ihnen war nach seiner Rückkehr in seinem Glauben reicher, hatte wieder Mut gefasst und stand mit weit größerer Festigkeit für die Veden ein, die für ihn und das Volk der Lebensquell sind. Das Yaga nannte man Veda Purusha Saptaha Jnana Yajna, siebentägiges Opferfest der Weisheit für den, der die Veden verkörpert. Und es bestand aus zwei Teilen, den morgendlichen Veranstaltungen während der sieben Tage von Atirudra, Shiva geweiht, mit allen zugehörigen Ritualen und den Abendsitzungen mit Vorträgen Jnana Yajna, bei denen hervorragende Kenner der Vedas der riesigen Versammlung die Aussage und Bedeutung der in den Schriften niedergelegten Riten erklärten. Da die Festveranstaltung die Wirksamkeit der vedischen Anweisungen hervorheben sollte, verlangte Baba, sie alle mit peinlicher Sorgfalt bis ins kleinste Detail einzuhalten. Alles wurde unter Babas persönlicher Aufsicht zusammengetragen. Das Yaga sollte, den Veden zufolge, mit Sicherheit den Frieden und das Wohlergehen der Welt fördern. Wer Frieden schaffen will, muss dieses Opfer bringen, sagen die Veden. Shri Ganapati Shastri, ein 70-jähriger Gelehrter, einer der wenigen im heutigen Indien, der jede Silbe der Veden in Übereinstimmung mit anerkannten Kommentaren deuten kann, den wissenschaftliche Gesellschaften mit hohen und ehrenvollen Titeln überschüttet haben, bemerkte, dass er während seiner 50-jährigen Erfahrung in vedischen Yagas und Yajnas bisher noch nie einem so fehlerlos korrekten Yaga hätte beiwohnen dürfen, das auch der strengsten Überprüfung standhielte. In der Tat waren seine abendlichen Vorträge über die Bedeutung der Rituale erfüllt von Dankbarkeit gegenüber Baba für sein Eintreten für die vedischen Aussagen. Baba war die Verkörperung der Veden, Veda Purusha. Das bestätigte er. Baba selbst erklärte: Täuscht euch nicht. Ich bin nicht der Darbringende der heiligen Opfer. Ich bin ihr Empfänger, der auch die Anerkennung gewährt. Und er lieferte dafür auch den Beweis. Am vorletzten Tag des Yajna kündigte er an: Morgen, wenn das Abschlussfeuer diesem heiligen Feuer übergeben wird, will ich von jedem von euch den Entschluss, alles Böse in euch, allen Egoismus und alle herabwürdigenden Bindungen, alles, was euch niederzieht, in diese Flamme zu werfen. Viele hatten sich Gold und Edelsteine, Seide und Sandelholz beschafft, um diese Kostbarkeiten ins Feuer zu geben, wie es bei allen Yajnas Brauch ist. Ihnen wurde bei dieser Offenbarung mit einem Mal die eigentliche Bedeutung des Yajna klar. Weiterhin kündigte Baba an: Morgen zur Zeit des Abschlussopfers werdet ihr den Darshan, den Anblick, des Yajna Purusha erhalten, der Person, die das Yajna entgegennimmt. Und getreu diesem Versprechen bestieg Baba am nächsten Tag das Yajna-Podium in dem besagten Augenblick. Er gewährte den Zehntausenden, die ihm ekstatisch zujubelten, seinen Anblick als dem Empfänger des Opfers. Das Yaga hatte viele gute Folgen. Die wichtigste davon war die Verwandlung, die sich in der Haltung der Pandits des Landes vollzog. Viele von ihnen kamen belastet mit dem Vorurteil, Baba sei nur ein erfolgreicher Magier. Ein schlimmes Vorurteil, das Shishupala, Duryodhana und Millionen anderer in früheren Jahren von seiner Gnade ferngehalten hatte. Ganapati Shastri gesteht, dass auch er darunter gelitten habe, aber als Ergebnis des ständigen Zusammenseins mit ihm während vieler Tage des Jnana Yajna und durch den Eindruck immer neuer und einzigartiger Beispiele seiner Herrlichkeit wurde mir klar, dass ich unfähig bin, seine Wirklichkeit zu begreifen, denn er ist ohne Zweifel die Verkörperung Gottes. Diese Wende in der Haltung der Pandits war in Einklang mit dem, was Baba selbst erklärt hatte. Denn er hatte oft gesagt, überhaupt nur die in den Vedas und Shastras Bewanderten könnten in nennenswertem Maße seine Realität erkennen. Kein Wunder also, dass die über 100 Schriftgelehrten, die sich 7 Tage lang in seiner Gnade hatten sonnen dürfen, ohne äußere Aufforderung beschlossen, am 10. Tag ein besonderes Fest zu begehen. Sie nannten es Triumph über die 3 Welten. Auf die Frage, wessen Triumph sie feiern wollten, war die Antwort: Der Triumph Babas. Die Vedas und andere Schriften zusammen mit den uralten Wissenschaften und Disziplinen, mit Hilfe derer sie verstanden und angewandt werden können, wie Grammatik, die 6 Systeme der Philosophie, Philologie, Phonetik und Theologie, sollten symbolisch vor den Thron Gottes treten und sein Wohlwollen erbitten, damit sie wieder erstarken und der Menschheit Schutz bieten könnten. Die Pandits drängten Baba, er möge sich auf einen Thron setzen, damit sie bei diesem symbolischen Spiel mit ihren Fürbitten für die geistlichen Wissenschaften vor ihn treten könnten. Und Baba stimmte zu. Als einige einwandten: Baba, die Leute verlangen, dass du eine Rolle übernimmst. Sie selbst können ihre Rollen spielen, aber du bist Gott, entgegnete er: Aber ich spiele eine Rolle hier und jetzt in dieser Menschengestalt. Das Funktionslose und Rollenlose ist erschienen und hat Funktion und Rolle angenommen. Etwas Seltsames ereignete sich unerwartet bei der Vorbereitung für das Fest. Eine Anhängerin hatte einige Wochen zuvor einen Traum. Sie sah Baba als Narayana auf dem legendären Schlangenthron. Daraufhin beschaffte sie einen wunderschönen Schlangensitz aus Holz, komplett mit Schlangenwindungen und Kobrahaube, und ihre Verwandten brachten ihn auf einem eigens dafür umgebauten Auto nach Prashanti Nilayam. Die Pandits waren glücklich, dass genau der Thron, den sie für die realistische Darstellung benötigten, durch den Willen Babas beschafft worden war. Ganapati Shastri selbst beschreibt die Ereignisse so: Als Baba sich vor dem Hintergrund der Opferstätte auf dem Schlangenthron zurücklehnte, standen Pandits und Shastris, jeder ein Meister in einem der ausgewählten Lehrbereiche der Schriften, vor ihm und repräsentierten, wie vorher vereinbart, die Bedeutung des jeweiligen Wissensgebietes und die Notwendigkeit seiner Pflege. Jedermann sah Vishnu in Vaikuntha, seiner himmlischen Wohnstätte, sich auf dem Schlangenthron zurücklehnen, sah Brihaspati und alle Götter und Weisen, die in ihrer Gelehrsamkeit und Würde seinen Ruhm verherrlichen, ihn anflehen, die Shastras, die heiligen Schriften, vor dem Untergang zu bewahren. Es war wirklich Devashabha, der göttliche Königshof, und wir alle vergaßen uns völlig vor lauter Freude, die uns erfüllte. Es war ein Ereignis, das man nur persönlich erleben und erfahren konnte. Unsere Freude lässt sich anderen nicht mitteilen, nicht einmal von Brihaspati, dem allwissenden Fürsten der Götter, oder dem viergesichtigen Brahma oder dem sechsgesichtigen Kamaraswami oder dem tausendzüngigen Adishesha. Für den obersten Aufseher des Yaga, Shri Kameshwara Ganapati, war es eine überwältigende Offenbarung. Er kam, sah und wurde besiegt. Er verließ seine Heimat im fernen Godavari-Delta, wandte seinem Dorf inmitten der geliebten Kokosgärten den Rücken und lebte fortan in Prashanti Nilayam. Dort hatte er den Veda Purusha, Verkörperung der vedischen Lehre, gefunden, dem er 60 Jahre lang mit Gebeten gehuldigt hatte. Dies war kein gewöhnliches Opferfest unter der Schirmherrschaft Babas. Es war eine Neubelebung, eine Offenbarung. Es war eine Revolution, eine Wiederauferstehung. Es war ein Symbol kultureller Wiedergeburt, denn Baba erklärte, die Veden seien das Wesentliche für alle Zeitalter und für alle Menschen. Und heiliges Opfer oder Yajna sei Zeichen und Geheimnis allen Lebens. Er wies die Teilnehmer an, zur uralten asketischen Einfachheit zurückzukehren. Er erläuterte, wie in den Mantras, den Gebetsformeln, die Glorie und Majestät des einen Gottes in verschiedenen Zusammenhängen gezeigt wird. Er ging auf den Symbolismus von Sonne und Mond und den Einfluss auf das äußere und innere Sehvermögen des Menschen ein. Er sprach über die belebende Wirkung des unmittelbaren Klanges der vedischen Mantren. Sie zaubern das Böse im Menschen hinweg. Ich möchte euch und den anderen beweisen, dass ein Yajna, das getreu den vedischen Vorschriften zelebriert wird, mit Sicherheit die in den Veden versprochenen Früchte trägt, sagte er. Die Veden gehören denen, die sie wertschätzen, die vom Durst nach spiritueller Erhebung getrieben sind, die sie anwenden wollen und daran glauben, dass sie davon Nutzen haben werden. Niemand sonst hat das Recht, über die Veden gönnerhaft oder abschätzig zu sprechen. Denn all dies Gerede ist hohl und unaufrichtig, warnte er. Meine Aufgabe ist es, euch die Augen für die Herrlichkeit der Veden zu öffnen und euch davon zu überzeugen, dass die vedischen Lehren, wenn man sie praktisch anwendet, auch die versprochenen Wirkungen hervorbringen. Meine Liebe für die Veden wird nur aufgewogen durch meine Liebe für die Menschheit. Wenn man über die Erneuerungen von Dharma schreibt, für die Baba in Menschengestalt erschienen ist, muss man der Akademie der vedischen Gelehrten besondere Aufmerksamkeit widmen, die unter seiner Anleitung gegründet worden ist und ihre segensreiche Tätigkeit seit 1964 schnell von Staat zu Staat ausgedehnt hat. Es war am heiligen Ramanavami-Tag, an dem in Millionen von Wohnstätten im ganzen Land die Inkarnation Ramas, der Verkörperung von Dharma, gefeiert wird, als Baba sein Vorhaben enthüllte. Er befand sich in Rajamandri am Godavari-Fluss, und an diesem Abend bestieg er mit einer Gruppe von Pandits und Gelehrten eine Fähre. Als wir eine trockene Sandbank erreichten, erblickten wir vor uns eine Insel im kühlen Mondlicht vor dem dunkelblauen Hintergrund des Flusses, und dort dann, im Kreise seiner Anbeter sitzend, sprach Baba über den Zustand der Welt und Indiens, das sie mit der Laterne des ewiggültigen Dharma geleiten muss. Wir müssen die menschlichen Gewohnheiten reformieren, den menschlichen Charakter wieder aufbauen, die Ideale und Lebensweisen des Menschen erneuern, ihm helfen, sein spirituelles Erbe wiederzuerlangen, das ihn die Vertreter des materiellen Reichtums und des finanziellen Glücks vergessen machen wollen, sagte er. Aus dem Sand vor ihm erschuf er glänzende Figuren von Rama, Sita, Lakshmana und Anjaneya. Danach materialisierte er ein bezauberndes Abbild von Nataraja, dem tanzenden Shiva, der das energiegeladene Universum symbolisiert, das sich ausdehnt und zusammenzieht, atmet, in Übereinstimmung mit dem göttlichen Willen. Dann, auf dem Höhepunkt des erhabenen Schweigens, kündigte er seinen Entschluss an, Prashanti Vidwan Mahasabha zu errichten, eine Akademie der vedischen Gelehrten für ganz Indien. Deren Bemühen soll es sein, die ganze Menschheit aufzuwecken und von der Notwendigkeit des Prashanti, der inneren Harmonie und des inneren Gleichgewichts, zu überzeugen, dass sein Nilayam, seine Wohnstatt, im Sanatana Dharma hat, im zeitlosen Dharma und in den uralten Schriften Indiens niedergelegt ist. Wahrlich ein großer Augenblick in der Geschichte dieses Zeitalters. Im Januar 1960 kam ein großer Sanskrit-Gelehrter namens Wallenstein nach Prashanti Nilayam. Er befand sich in Indien, um die Kommentare zu den Veden ins Französische zu übersetzen. Eines Abends während eines Interviews mit Baba ergriff er plötzlich Babas Hand und flehte: »Baba, die vedische Gelehrsamkeit verfällt schnell in diesem heiligen Land. Du musst sie wiederbeleben, du musst sie pflegen.« Ich befand mich in der Nähe und fühlte, dass Ost und West ebenfalls anwesend waren, mit klopfendem Herzen erwartend, welche Antwort Baba geben würde. Denn die Veden sind sowohl für den Osten wie für den Westen da, für die ganze Menschheit. Und Baba enttäuschte uns nicht. Er antwortete: Ich bin genau zu diesem Zweck gekommen, für die vedische Erneuerung. Sie wird geschehen, ich werde sie durchführen. Wo immer du sein magst, du wirst es erfahren. Alle Welt wird diese Freude teilen, dieses Licht. Die Akademie wurde in aller Form beim Opferfest anlässlich des Dasharafestes 1965 eingeweiht. Der Sinn und Zweck der Akademie wurde von Baba in seinen Ansprachen klargemacht, die er an den Tagen nach der Einweihung hielt. Er führte den Vorsitz bei den Vorträgen der Pandits über Themen, die er aus vedischen und vedantischen Texten empfohlen hatte. Das Schlüsselwort für die Akademie sollte, wie er sagte, das Gebet sein, das in den Veden erwähnt wird als eines, das aus jedem Menschenherz, wenn auch nur undeutlich, aufsteigt. Tamaso ma Jyotir Gamaya. Aus der Dunkelheit führe mich zum Licht. Bekämpf das Ajnana, das Unwissen, die Unkenntnis des allem zugrunde liegenden Universellen, des Ozeans, auf dem der Einzelne nur eine Welle ist. Trag das Licht von Dorf zu Dorf, verbreite den Glauben an die Freiheit des Menschen von Kummer und Schmerz. Das bedeutet, glaube an Atma, das allen Innewohnende, allen gemeinsame, göttliche, das wirkliche Selbst. Teilt in Liebe und Mitgefühl euer Wissen und eure Erfahrung mit denen, die danach dürsten zu erfahren und geborgen zu werden. Erinnert sie an ihren eigenen Wert und ihre Aufgabe. Wir wollen keines Menschen Glauben verdammen und keine neue Sekte entwickeln. Der Glaube ist eine zarte Pflanze, ein Windstoß von Grimmigkeit kann sie welken lassen. Seid deshalb freundlich, seid umsichtig, fördert Liebe, Toleranz, Dienstbereitschaft und Opferwilligkeit, wo immer ihr sie im menschlichen Herzen entdeckt. Diese Pandits haben am Ende die Erfüllung ihres langen Studiums erfahren, denn sie haben nun als Vermittler dieses Sabha, um ihre Freude und Weisheit mit ihren Brüdern und Schwestern zu teilen. Es sind ihnen Bezirke für ihre Tätigkeit zugewiesen worden und das zentrale Komitee wird das ganze Programm und seine Fortschritte überwachen. Sie werden die Saat der vedischen Lehre vom rechten Handeln, Karma Kanda, in alle aufgeschlossenen Herzen säen, ebenso die Lehre von der rechten Hingabe, Upasana Kanda, und von der rechten Erkenntnis, Jnana Kanda, vom Dharma, wie es im Manodharma Shastra und anderen Schriften dargelegt wird, und von der Herrlichkeit Gottes und des Menschen, wie er in der Bhagavad Gita, der Mahabharata und der Ramayana, drei der wichtigsten epischen Schriften, beschrieben wird. Baba erklärte, dieses Prashanti Vidvan Mahasabha ist nichts Neues. Es ist zeitlos gültig. Es wird jetzt erneut zur uralten Mission eingesetzt. Diese Erneuerung von Dharma wird immer und immer wiederholt. Ihr habt jetzt die Gelegenheit, euch anzuschließen. Also macht bei der großen Aufgabe mit und gebt eurem Leben Sinn und Wert. Dieser Aufruf war unwiderstehlich. Städte und Dörfer wetteiferten darin, Zusammenkünfte und Schulungen zum Nutzen ihrer Bürger zu beantragen. Während man früher die Zuhörerschaft bei solchen Vorträgen von Pandits an den Fingern einer Hand abzählen konnte und sich überall nur dieselben wenigen Leute angesprochen fühlten, so führten Veranstaltungen der Akademie jetzt in den Städten Zehntausende und in den Dörfern die gesamte Einwohnerschaft zusammen. Denn die Vorträge wurden in der Sprache des Volkes gehalten und waren einfach und unmittelbar nutzbringend für das tägliche Leben. Und Babas göttliche Gegenwart selbst zieht sogar Hunderttausende zu seinen Ansprachen, denn diese sind das echte Upadesh, Unterweisung des Herrn. Baba drückte es in Venkatagiri so aus: Die Errichtung der Akademie ist ein Ereignis, das Epoche macht. denn es bedeutet den Anfang der goldenen Ära der Befreiung der Menschheit.
Chadul Nietchitinanchu Garvamuvakim Chandradu Vipunna Chaduve Patidi Vichyaku Vinayame Satrupa Vichyaku Vinayame Satrupa Mau Chaduvu నేర్చితినంచు గర్వము వహించన్రాదు మీకున్న ఈ చదువే పాటిని విద్యకు వినయమే నత్రు గర్వ అహంకారము వీడి సుదిదానం గటించెదం గతి అవిద్యాపతి గర్వ అహంకారము గతించెదం సుగతి అవిద్యాపతి చదువు నేర్చితినంచు గర్వము వహించన్రాదు మీకున్న ఈ చదువే పాటిది విద్యకు వినయమే శత్రు. విద్యకు
Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hörten in der ersten Folge Auszüge aus dem zweiten Band Satyam Shivam Sundaram. Im nächsten Monat setzen wir diese Sendereihe fort. Es verabschiedet sich das Team von Radio Sai Global Harmony Deutschland. Moderation Inge Sadai. Om Sai Ram. Mögen alle Wesen in allen Welten glücklich sein.